Mein Name ist Stefan und das ist genau meine Aufgabe heute Morgen hier, mir mit euch zusammen die Bibel anzuschauen und zu gucken, was Gott in der Bibel zu uns, zu mir und zu dir ganz persönlich heute sprechen will. Ich weiß nicht, ob ihr so die Filmschauer seid, ob ihr so Kinogänger seid. Ich persönlich schaue schon ab und zu mal wieder einen Film, jetzt nicht besonders häufig, aber ab und zu mal ganz gerne. Ich bin aber niemand, der gerne anstrengende Filme guckt. Muss ich gestehen. Also die Definition von anstrengend, die unterscheidet sich von Person zu Person. Also meine Frau sagt, dass ein Film anstrengend ist, bei ganz anderen Filmen, wo ich das sagen würde. Aber meine Definition von anstrengend ist Filme, wo vielleicht zu wenig passiert oder zu viel geredet wird oder zu viel so Beziehungskram drin ist. Oder wenn einfach irgendwie unklar ist, was jetzt überhaupt passieren soll oder was passieren wird. Das sind Filme, die für mich anstrengend sind, die gucke ich nicht so gerne. Filme, die für mich nicht anstrengend sind, sind zum Beispiel so Actionfilme oder Actionkomödien ganz besonders gerne. Ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich bei Filmen tatsächlich eher weniger schwere Kost bevorzuge. Und da kam mir das ganz gelegen, dass ich letztens eine Packung Kaffeebohnen gekauft habe. Und warum auch immer, weil da gerade eine Sonderaktion, wo ein Film mit dabei war. Ja, und dieser Film, der mit dabei war, von dem seht ihr hier das Cover dieses Meisterwerks der Unterhaltungsindustrie. Also Filme mit The Rock, das ist der große schwarze Typ im Hintergrund. Die sind eigentlich relativ einfach gestrickt. Die folgen einem sehr bewährten Muster. Ja, es gibt mit The Rock in dem Fall einen Helden und es gibt einen Bösewicht. Der ist jetzt hier nicht drauf, aber den gibt es in dem Film auch. Ja, vielleicht hat jede von diesen Seiten noch ein paar Handlanger, wie hier der kleine Typ im Vordergrund. Die Rollen sind auf jeden Fall irgendwie klar verteilt. Es gibt die Guten und es gibt die Bösen. Und egal wie unwahrscheinlich oder wie schwachsinnig der Weg dahin ist, am Ende siegt der Held doch irgendwie immer über den Bösewicht. Und wisst ihr was? Das ist mir von Anfang an klar. Also als ich dieses Cover schon gesehen habe, war mir schon direkt klar, wer am Ende gewinnen wird. Und trotzdem fiebere ich irgendwie bei diesem Film mit The Rock mit und hoffe darauf, dass der Böse oder die Bösen das am Ende doch irgendwie gezeigt bekommen. Ja, man sitzt so da und na, jetzt haut ihm doch endlich eine rein so ein bisschen. Ja? Kennt ihr das irgendwie? Ich weiß, dass die Guten am Ende gewinnen, aber trotzdem ist es irgendwie doch spannend und interessant, dem zuzukauen und zuzuschauen. Und je nachdem, wie emotional involviert ich da gerade bin, leide ich mit dem Helden mit oder freue mich, wenn er dann doch endlich am Ende gewinnt. Ich erwarte das förmlich, diesen Augenblick, wo dann der Gute endlich gewinnt, wo sich Gut und Böse in die Augen schauen, sich ein bisschen prügeln oder ballern oder was auch immer und am Ende dann der Gute gewinnt. Ja, auch wenn es hier und da immer wieder so ein paar Nebengeschichten gibt, die erzählt werden, so ist der Ausgang doch irgendwie klar. Ich weiß genau, was am Ende passiert, wenn ich den Film einschalte, nämlich dass am Ende der Gute gewinnen wird. Aber selbst das macht den Weg nicht weniger interessant. Würde am Ende auf einmal der Böse gewinnen, wäre ich sogar ziemlich enttäuscht von dem Film. Dann wäre der Film zu anstrengend. Ich wäre nicht so wirklich für mich. Ich glaube sogar, dass ich Filme lieber schaue, wenn ich so ungefähr zumindest weiß, wie das ausgeht, also was mich erwartet. Dass ich mich darauf anstellen kann. Und am liebsten natürlich, dass die Guten am Ende gewinnen und der Film eben nicht so anstrengend ist. Und so sind dann Szenen, in denen es vielleicht so aussieht, dass der Gute doch gerade verliert, irgendwie erträglicher. Weil ich weiß, wo das Ganze so grob ungefähr hinführt, macht mir der Film dann insgesamt mehr Spaß. Ich weiß natürlich noch nicht jedes Detail und der Weg ist trotzdem spannend, aber so diese grobe Richtung macht es für mich einfacher, diesen Film zu gucken und macht mir dann irgendwie mehr Spaß. Vielleicht geht es dem einen oder anderen ja sehr ähnlich. So, ich will auf keinen Fall die Bibel jetzt hier als leichte Kost darstellen. So ein Vergleich, der passt nie perfekt. Aber ich glaube, dass es bei der Bibel auch ein bisschen so ist. Bei dieser großen Geschichte, die in der Bibel ist, die wir da drin lesen können. Viele Dinge, die wir in der Bibel lesen oder viele Dinge, die ich oder du in unserem Leben haben, die sind vielleicht dann nur so wirklich erträglich oder machen dann nur wirklich Sinn, wenn wir uns vor Augen führen, wo das Ganze hinführt, wie das Ganze ausgeht. Nämlich, dass die Guten am Ende doch gewinnen. Die Frage ist nur, woher können wir das genau wissen? Bei den Filmen weiß ich das, weil ich mir die Filme schon entsprechend raussuche, weil ich weiß, welcher Schauspieler so typischerweise in was für einem Film mitspielt oder was die Beschreibung bei Amazon so ungefähr bedeutet oder auf der Rückseite von der Blu-ray oder was in dem Genre generell so üblich ist. Das ist relativ einfach, aber bei unserem Leben ist es nicht immer ganz so einfach. Und das bringt uns zu unserer neuen Predigtreihe. Wir wollen uns nämlich in den nächsten Wochen ein paar Stellen im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament anschauen. Und bei diesen Stellen, wo es sich um Versprechen, um Vorhersagen, wir sagen auch Prophetien, über Jesus handelt, wenn wir uns anschauen, was das auch für uns bedeutet. Ja, weil Jesus eben so eine zentrale Rolle in der Bibel und in der Geschichte und auch in deinem Leben, ob du es willst oder nicht, hat, ist es extrem wichtig, dass wir uns diese Stellen anschauen und uns fragen, hey, was bedeutet das für mich jetzt heute? Und wenn ihr euch je gefragt habt, warum wir als Christen denn überhaupt das Alte Testament lesen sollen, dann werden wir in dieser Predigtreihe zumindest eine teilweise Antwort darauf geben. Vielleicht hast du mal Teile des Alten Testaments gelesen, konntest damit nicht so wirklich was anfangen oder liest jetzt einfach deswegen nicht mehr so wirklich da drin. Vielleicht fragst du dich, warum das überhaupt irgendwie wichtig sein kann, das ist doch alles irgendwie abgeschlossen, wir haben doch jetzt das Neue Testament. Dazu muss man verstehen, dass die Bibel keine Sammlung an irgendwelchen kleinen Geschichten ist, die so alle ihre eigene kleine Moral haben, die wir uns dann daraus ziehen. Es gibt einen deutlichen roten Faden, der sich so durch die ganze Bibel durchzieht, der alle Teile miteinander verknüpft. Und nur wenn wir die Bibel im Hinblick auf diesen roten Faden, der sich komplett durchzieht, auf diese große Erzählung, die da drin ist, lesen, können wir sie wirklich auch verstehen. Nur dann können wir wirklich verstehen, was das für uns auch persönlich bedeutet. Sonst laufen wir irgendwie Gefahr, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Sonst versuchen wir vielleicht, jedes noch so kleine Detail, das wir in irgendeiner Geschichte lesen, genau zu interpretieren und aus jedem noch so kleinen Ding, was für uns rauszuziehen, aber dabei irgendwie das Gesamtbild zu vergessen. Lass uns Details nicht ignorieren, Details sind durchaus wichtig, aber lass uns, wenn wir uns Details in der Bibel anschauen, nie vergessen, was dieser große Rahmen ist, in dem das Ganze hineingeschrieben ist, was die große gesamte Aussage von der Bibel ist. David Limbaugh, ein amerikanischer Kommentator, der hat das wie folgt ausgedrückt. Die Bibel, 66 Bücher, 40 Autoren, über 1500 Jahre geschrieben und geografisch weit verteilte Handlungsorte. Das eine übergreifende Thema der Bibel ist Jesus Christus. Alle Wege der Bibel, die führen irgendwann zu Jesus, auch die des Alten Testaments. In ihm finden die Erzählungen der Bibel ihren Dreh- und Wendepunkt. Und in ihm findet auch unser Leben seinen Höhepunkt. Und im Hinblick auf Jesus und auf das, was er getan hat, sollten wir auch die ganze Bibel lesen. Alle Details sollten wir durch die Brille von seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung sehen. Und genau da helfen uns diese alten Versprechen, diese Prophetien über Jesus, die wir im Alten Testament haben. Weil die sich eben explizit auf das, was Jesus tun wird, beziehen und dieses Alte Testament und das Neue Testament miteinander verknüpfen. Ich finde es ziemlich genial. Also, dass sich Jesus und die Leute damals auf das Alte Testament bezogen haben, das würde ich irgendwie erwarten. Aber dass schon das Alte Testament so präzise Vorhersagen darüber macht, was Jesus tun wird, wie er sein wird, was er sagen wird, ich finde, das ist bemerkenswert. Also, über 1000 Jahre früher wurden schon Sachen extrem detailliert vorhergesagt, die dann tatsächlich eingetroffen sind. Ja, wie dieses alles so zusammenpasst, wie sich das vorwegnimmt und sich im Nachhinein wieder darauf bezogen wird und alles irgendwie so zusammengepuzzelt werden kann. Ich finde, das spricht enorm für die Echtheit und die Wahrheit der Bibel. Aber mehr als das sehen wir auch, dass Gott schon von Anfang an einen Plan hatte. Schon vor der Schöpfung und während der Schöpfung und direkt danach war irgendwie klar, was passieren würde. Dass es Jesus als Menschen auf dieser Erde geben würde. Diese Prophetien offenbaren uns, wie groß Gott eigentlich ist und wie groß auch seine Treue für uns ist. Zeigen uns, dass er Herr über die Zeit ist und uns trotzdem dabei nicht aus dem Blick verliert. Ja, und so geben mir zumindest diese Prophetien und die Erfüllung davon und wie das alles zusammenpasst, auch eine tiefere Gewissheit im Glauben. Ja, das zeigt mir diese Treue Gottes, die auch für mich gilt, was er mit mir auch noch vorhat. Also wenn du irgendwie an Gottes Wort oder an Gottes Plan für dein Leben oder an deiner Rettung zweifelst, dann ist diese Predigtreihe genau für dich, weil genau darum geht es irgendwo. Oder wenn es dir schwerfällt, das Alte Testament zu lesen und du vielleicht denkst, dass es für dich nicht unbedingt relevant ist, auch dann ist diese Predigtreihe in den nächsten Wochen genau für dich. Wenn du manchmal das Gefühl hast, dass du dich in irgendwelchen Details verrennst und dabei irgendwie das große Ganze von der Bibel aus den Augen verlierst, auch dann ist diese Reihe genau für dich. Und als Vorgeschmack möchte ich euch mal ein paar Beispiele von Prophetien im Alten Testament geben, die sich auf Jesus beziehen und dann später erfüllt wurden. Das ist nur ein Teil von all diesen Prophetien, die es gibt. Ich habe hier nicht alle. Und wir können in dieser Predigtreihe selbst davon nur einen kleinen Teil uns im Detail anschauen. Aber trotzdem ist es sehr interessant, mal diese Fülle an Prophetien vor Augen zu führen. Wir lesen zum Beispiel davon, dass ein Retter versprochen wird, dass dieser Retter ein Nachkomme Abrahams, Isaaks und Jakobs wird, dass er aus dem Stamm Juda kommt, dass er in Bethlehem von einer Jungfrau geboren wird, dass es um seine Geburt herum ein großes Massaker an Kindern geben wird und dass dieser versprochene Retter als Kind nach Ägypten fliehen wird, dass er in Galiläa und am Jordan wirken wird und dass er das voll Weisheit und voll Kraft tun wird, dass er von den Juden abgelehnt werden wird, dass er von einem Freund verraten wird und dass er für 30 Silberlinge verkauft werden wird, dass der Retter während seines Prozesses schweigen wird, dass er zusammen mit Verbrechern hingerichtet werden wird, dass man ihm Essig zu trinken geben wird, dass seine Seite durchbohrt wird, aber seine Knochen nicht zerbrochen werden, dass die Soldaten über seine Kleider würfeln werden. Es wurde vorhergesagt, wo er begraben wird, dass er auferstanden wird und dass er den Tod besiegen wird. Das sind viel zu viele Sachen, die irgendwie Zufall sein könnten. Und selbst wenn Jesus einfach nur mal, das für den Moment angenommen, nur ein gewöhnlicher Mensch gewesen wäre, dann hätte er nie im Leben alle diese Dinge so drehen können, dass sie sich genauso erfüllen. Also selbst wenn er irgendwie zufällig in Bethlehem geboren wäre und irgendwann gecheckt hätte, hey, das passt auch alles irgendwie für mich, dann hätte er niemals die Römer davon überzeugen können, ihn genauso hinzurichten, wie er das will. Ich finde, das spricht immens für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Und auch im Nachhinein können diese Prophetien nicht wirklich erst geschrieben sein sollen, weil die Juden hätten kein Interesse daran gehabt, dass es nachträglich noch ergänzt wird. Also irgendwie, das passt alles sehr gut zusammen. Und ich sehe keinen wirklichen Weg, wie man das hätte so in dem Umfang fälschen können. Und auch jedes von diesen Dingen in diesen Prophetien hat noch eine eigene tiefe Bedeutung für diesen großen Plan, für diese große Geschichte unserer Errettung, die wir lesen. Und deswegen wollen wir uns genau in dieser Predigtreihe ein paar Geschichten davon angucken, ein paar von diesen Prophetien im Alten Testament. Eben solche Prophetien, die klar auf Jesus hinzeigen. Ich glaube, dass wir so einiges über Jesus, über seinen Charakter, über das, was er tun kann, lernen kann, aber auch über die Bibel im Allgemeinen und nicht zuletzt auch über uns selbst, was uns ausmacht und wie wir in diesen großen Plan, in diesen roten Faden hineinpassen. Wenn wir uns mit diesen Prophetien auseinandersetzen, dann sehen wir ganz klar, dass Gott nichts dem Zufall überlässt. Jesus war nicht Plan B irgendwie aus der Not geboren. Gott hat das von Anfang an so geplant. Er hat sich so viele Gedanken über dich und über deine Rettung gemacht, dass er schon mehrere tausend Jahre, bevor du geboren wurdest, genau wusste, was passieren wird, wie groß und aufwendig deine Rettung werden wird, aber auch wie groß und aufwendig seine Liebe für dich ist. Das ist der rote Faden, der sich irgendwie so durch die Bibel zieht, also die Geschichte von auch deiner persönlichen Rettung. Und lass uns jetzt Gottes Wort lesen, indem wir das immer wieder im Blick haben und alles auch daraufhin ausrichten. Und so wollen wir uns heute die erste Prophetie über Jesus im Alten Testament anschauen. Das ist eine extrem spannende Stelle, weil sie uns sehr viel über Gott zeigt, aber auch über uns und unsere Beziehung zu Gott. Also wenn du dich, wie die meisten von uns, oder ich vermute mal jeder von uns, sich manchmal schlecht fühlt und überlegst, hey, was soll das mit dem ganzen Bösen um mich herum in dieser Welt? Oder wenn du dich fragst, was Gott dagegen unternimmt, auch da findet man Antworten in dieser Prophetie, die wir uns gleich angucken werden. Und wir finden auch Antworten darauf, wie wir denn unser Leben im Hinblick auf das, was diese Prophetie vorhersagt, leben sollen. Wie wir mit dem Bösen in unserem Leben und um uns herum umgehen sollen. Lass uns diese Prophetie mal im Detail anschauen. Wir finden in dieser Prophetie, bevor wir da jetzt direkt reinsteigen, auch noch eine Antwort auf eine Frage, die wir ganz am Anfang hier hatten. Nämlich die Antwort auf die Frage, woher wir genau wissen, wie denn dieser Film, also unser Leben, unsere eigene Geschichte ausgeht. Denn auch dank dieser Prophetie, die wir uns gleich anschauen, können wir, wie James McDonald, ein amerikanischer Pastor, sagen, wir wissen, wie das alles ausgeht. Gott gewinnt. Und diese Prophetie, die wir uns anschauen wollen, die steht in 1. Mose 3, also relativ am Anfang von der Bibel. Zum Hintergrund, in dem Kapitel geht es darum, wie Sünde, also das Böse, in die Welt kam. Das Setting ist in etwa so. Gott hat in den Kapiteln davor, oder wird davon berichtet, wie Gott die Welt geschaffen hat und alles, was in der Welt drin ist. Er hat Adam und Eva geschaffen und sie in einen wunderbaren Garten gesetzt. und hat gesagt, dass alles gut ist. Adam und Eva dürfen diesen Garten nutzen, wie sie wollen. Sie dürfen nur von einem Baum nichts essen. Und was dann passiert, das liest sich ein bisschen seltsam, ist aber eigentlich unendlich tragisch. Sie werden dann von einer Schlange dazu bequatscht, trotzdem von diesem Baum zu essen. Und stellen sich somit direkt gegen Gott und gegen das, was Gott ihnen aufgetragen hat. Diese eine Sache, die er ihnen gesagt hat, hey, das dürft ihr nicht machen. Gott in seiner Fülle war ihnen nicht mehr genug. Und sie haben versucht, die Dinge irgendwie selbst in die Hand zu nehmen, sich selbst auf ein höheres Level zu stellen und sich irgendwie von Gott zu lösen. Wir sprechen hier vom Sündenfall. Und Sünde ist dabei alles, was wir tun, was wir sagen, was wir denken, das nicht mit Gottes Plan und seinen Erwartungen an unser Leben übereinstimmt. Sünde trennt uns von Gott, weil Gott eben perfekt ist und Sünde letztendlich die Definition von allem ist, was falsch ist. Deswegen ist es der Sündenfall, weil durch diesen Moment in der Geschichte Sünde irgendwo in die Welt gekommen ist. Die Erzählung geht wie folgt weiter. Gott kommt dann in den Garten und konfrontiert die beiden Menschen und die Schlange mit dem, was sie getan haben. Die Konsequenz ist, dass sie beide aus dem Garten heraus müssen, dass sie leiden werden müssen, weil sie sich eben von Gott entfernt haben, dass ihr Leben fortan anstrengend sein wird, dass es nicht mehr so einfach sein wird und dass sie keinen so direkten Zugang wie bisher mehr zu Gott haben werden und dass sie letztendlich irgendwann sterben werden müssen. Das ist also diese Konsequenz von Sünde, die jetzt in der Welt ist, das ganze Böse, Gefahren, Leid und Tod. Alles Dinge, die uns auch irgendwo hier bekannt vorkommen. Und genauso wendet sich Gott dann an die Schlange. Und wir lesen in 1. Mose 3, Vers 15, wo es heißt, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Das ist die erste Prophetie, die wir in der Bibel haben über Jesus. Lass uns diese Stelle mal ganz im Detail angucken und schauen, was passiert hier genau. Wir können das mal ein bisschen anders erzählen, was vielleicht ein bisschen greifbarer ist. Also stell dir eine Gruppe Menschen vor, vielleicht eine Familie oder sonst jemanden. Und in diese Gruppe, in die Mitte, zischt auf einmal und richtig schnell eine Schlange. Eine giftige, extrem gefährliche Schlange. Einer von den Leuten springt auf, rennt auf die Schlange zu und tritt nach ihr. Immer wieder. Und irgendwann erwischt er dann ihren Kopf und zerstört diesen Kopf von der Schlange, aber erst nachdem die Schlange ihn irgendwo gebissen hat, in seinen Fuß. Er hat diese Gruppe Menschen, vielleicht diese Familie gerettet, aber gleichzeitig zieht dieses Gift von der Schlange durch seine Adern und er stirbt. Das ist das Bild, was hier benutzt wird. Darum geht es irgendwo. Lass uns das noch ein bisschen weiter aufbröseln, aber ohne komplett im Detail verloren zu gehen. Die erste Frage, die wir an den Text stellen können, ist, um wen geht es hier eigentlich? Wer ist hier gemeint? Wir haben zum einen die Schlange und die Nachkommen der Schlange. Dabei handelt es sich um den Teufel, um Satan und um die auf seiner Seite. Das lesen wir in verschiedenen Bibelstellen, dass die Schlange der Teufel ist, zum Beispiel in Offenbarung 12, Vers 9. Dann haben wir die Frau, also Eva, und dann haben wir noch den Nachkommen. Das hebräische Wort für Nachkommen hier ist Zera. Und das bedeutet wörtlich eigentlich irgendwie so viel wie Same. Das haben wir häufig in der Bibel und je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, steht es auch genauso drin. Damit sind dann der oder die Nachkommen gemeint. Es kann sowohl einer sein, es können auch mehrere sein. Das geht aus dem Wort nicht klar vor. Dass es aber nur um einen einzigen Nachkommen geht, um den Nachkommen sozusagen, das sehen wir dann in dem nächsten Satz, wo von er die Rede ist. Und das ist im Hebräischen auch nur Singular hier. Der Text spricht also von dem einen Nachkommen der Eva, der die Schlange zerstören wird. Und wir lesen dann an ganz vielen anderen Stellen, dass eben dieser eine Nachkomme, dieser eine Retter nur Jesus sein kann. Was macht dieser Retter? Warum ist er überhaupt ein Retter? Er steht mit der Schlange und mit den Nachkommen der Schlange in Feindschaft. Sie bekämpfen sich gegenseitig. Die Wörter, die wir haben für zertreten und beißen, sind eigentlich die gleichen. Bedeutet so viel wie verwunden oder zermalmen, sowas in die Richtung. Der Unterschied liegt darin, wer wen wo verwundet. Während die Schlange tödlich am Kopf getroffen wird, wird dieser Retter nur an der Ferse getroffen. Das sollten wir aber nicht unterschätzen, weil so ein Schlangenbiss häufig auch tödlich ausgeht. Und in jedem Fall ist es eine extrem qualvolle Angelegenheit. Genauso war es auch Jesus Tod, obwohl er durch seine Auferstehung natürlich nur temporär war, so war es doch irgendwie das Qualvollste, was man sich vorstellen kann. Und trotzdem war dieser Biss von der Schlange nur temporär und letztendlich eben nicht tödlich, weil Jesus diesen Tod überwunden hat. Jesus Tritt auf den Kopf der Schlange hingegen war tödlich. Also, was bedeutet das jetzt? Was prophezeit diese Stelle? Sie sagt voraus, dass Jesus den Teufel und alles, wofür er steht, also Sünde und Tod und Leid und Not und Krankheit und Trennung von Gott besiegen wird. Sie sagt auch voraus, dass das Jesus etwas kosten wird. Und genau das hat Jesus mit dem Tod am Kreuz dann erfüllt. Das lesen wir an vielen Stellen, zum Beispiel in Hebräer 2, Vers 14 und den folgenden Versen. Da heißt es, da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Also wie vorhergesagt ist Jesus als Mensch, also als Nachkomme Evas, wie es in der Prophetie heißt, in diese Welt gekommen. Er ist gestorben und hat so die Macht des Teufels und des Todes gebrochen. Also er hat diesen Kopf der Schlange zertreten. Damit hat er uns befreit, also von dieser Sünde, die bei Adam und Eva ihren Ursprung fand. Diese Sünde wurde am Kreuz besiegt. Und genauso auch die Sünde, die wir begangen haben und immer wieder begehen. Denn wir, und das ist wichtig, sind eigentlich kein bisschen besser. Ohne Jesus wären wir immer noch Sklaven des Todes. Wir wären auf der falschen Seite, wie die Bibel sagt. Ohne Jesus auf unserer Seite wären wir eben diese Bösen in der Geschichte. Und wenn unser Leben ein Film wäre, dann würde ein neutraler Betrachter eigentlich die ganze Zeit mitfiebern, wann wir es denn endlich bekommen. Für alles Schlechte, das wir tun. Ohne Jesus wären wir dem schutzlos ausgeliefert. Keine Gnade, kein Erbarmen, kein Schutz vor dem Tod, vor dem Leid, vor Not, vor Krankheit, vor Trennung. Ja, überleg mal, alles, was dich jetzt schon irgendwie belastet, was dein Leben schwer macht, was dich vielleicht verzweifeln lässt, das wäre nicht nur jetzt so, sondern das wäre das ewige Ende von deiner Geschichte. Aber zum Glück ist die oder deine Geschichte hier noch nicht zu Ende. Denn diese Prophetie wurde bereits erfüllt. Jesus ist bereits am Kreuz gestorben und hat somit bereits über diese Dinge gesiegt. In Hebräer lesen wir, dass Jesus die Macht des Todes gebrochen hat und wir somit frei sind. Jesus hat diese Prophetie, die wir in 1. Mose gelesen haben, bereits erfüllt. Schuld und Leid und Not und Tod und Krankheit und Trennung und alles Schlechte wurde mit Jesus schon an das Kreuz genagelt. Aber die Konsequenzen von der Erfüllung dieser Prophetie, die sind noch nicht komplett eingetroffen. Oder andersrum ausgedrückt, die Konsequenzen von der Sünde, die es in der Welt gibt, sind für uns immer noch spürbar. Die beste Beschreibung dafür lautet auf Englisch, already, not yet. Wenn ihr schon eine Weile hier seid, habt ihr das schon ein paar Mal gehört. Also die Erfüllung der Prophetie in 1. Mose, die ist bereits eingetroffen. Aber was das mit sich zieht, nämlich irgendwann dann eine Welt komplett ohne Böses und Schuld und Leid und Not und Krankheit und Tod, das ist noch nicht ganz da. Darauf warten wir noch. Dieses Finale, das liegt noch vor uns. Das können wir zum Beispiel in Offenbarung in Kapitel 20 lesen, wo dann die Schlange und alles, was irgendwie dazugehört, komplett endgültig in das Feuer geworfen wird. Und bis dahin leben wir noch in einer Welt, die vom Bösen und von der Sünde irgendwo doch noch geprägt ist und von all dem, was diese Sachen mit sich bringen. Deswegen sprechen wir von einer gefallenen Welt, also eine Welt, in der noch nicht alles in Ordnung ist. Eine Welt, die sich irgendwo von Gott gelöst hat und jetzt in dieser Zwischenzeit drin ist, in diesem Spannungsfeld zwischen already, ja, Jesus hat diese Prophetie schon erfüllt, aber not yet, die Konsequenzen von der Sünde sind trotzdem noch spürbar. Durch Adam und Eva kam die Sünde in die Welt und auch wir haben gesündigt und sündigen immer wieder. Und wir in die ganze Schöpfung leiden noch unter diesen Konsequenzen von der Sünde in der Welt. Ob allgemein oder eben von unseren eigenen Sünden. Bei weitem nicht alles Schlechte und alles Leid, was wir erleben, was uns begegnet, ist die Konsequenz von unserer eigenen persönlichen Schuld. Sondern häufig auch einfach generell die Konsequenz von Sünde in der Welt, von diesem Sündenfall. die Konsequenzen von dem Sündenfall sind noch nicht komplett beseitigt. Auch selbst wenn der Teufel keine Macht mehr über uns hat. Und in diesem Spannungsfeld von already, not yet, leben wir. Und wir müssen irgendwie lernen, damit umzugehen, so dumm das klingt. Und auf die Frage, auf die ich heute mit euch eingehen möchte, ist, wie wir heute und hier mit diesen Konsequenzen in dieser already, not yet Welt umgehen. Also diese Konsequenzen davon, dass die Prophetie zwar erfüllt ist, daran sollten wir nicht zweifeln, aber eben, dass diese Konsequenzen von der Erfüllung der Prophetie noch nicht alle eingetroffen sind. Was bringt es uns zu wissen, dass Jesus als Retter prophezeit wurde, dass es dann tatsächlich eingetroffen ist, wie es vorhergesagt wurde, dass er für uns gestorben ist und gerettet wurde. Nicht nur für die Ewigkeit, sondern auch für heute. Und wenn ich hier vom Bösen gleich spreche, dann meine ich damit eben Sünde und die ganzen Konsequenzen, die das mit sich zieht. Also das, was immer aufgelistet wurde. Tod, Trennung, Krankheit und so weiter. Da habe ich 5 Punkte, wie wir mit dem Bösen im Hier und Jetzt umgehen können, eben gerade im Hinblick auf das, was Jesus getan hat, auf das, was am Kreuz passiert ist. Zunächst mal sollten wir als Christen nicht davon überrascht sein, dass es schlechte Dinge in der Welt gibt. Die Bibel hat das vorhergesagt. Schon beim Sündenfall bei Adam und Eva hat Gott gesagt, dass als Konsequenz von der Sünde in der Welt das Leben jetzt anstrengend und schmerzhaft sein wird. Und auch Jesus, dann im Neuen Testament, hat die Menschen mehrfach gewarnt, dass ein Leben nach seinem Willen nicht unbedingt ein Zuckerschlecken sein wird. Und auch in den Briefen des Neuen Testaments sehen wir das gleiche Muster. Zum Beispiel in 1. Petrus 4, Vers 12, wo es heißt, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Also auch hier, selbst wenn es mit Verfolgung um einen sehr bestimmten Aspekt vom Bösen geht, wird gesagt, hey, seid nicht überrascht davon, das sollte euch nichts Fremdes sein. Und wir haben uns letzte Woche beim Open Doors Abend angeguckt, dass es bittere Realität im Leben von vielen Christen ist. Auch wenn es bei uns gerade vielleicht nicht ganz so ist. Aber auch außerhalb von Verfolgung verspricht uns das Neue Testament kein sorgenfreies Leben. Ich könnte viele Beispiele anzählen, aber wir können zum Beispiel Timotheus nehmen, der von Paulus den Rat bekommt, dass er auch mal Wein statt nur Wasser trinken soll, wegen seiner häufigen Krankheiten. Können wir jetzt draus machen, was wir wollen, aber es zeigt uns auf jeden Fall, dass Krankheit auch im Leben von Christen, von Timotheus damals, ein Punkt war. Er hat zwar hier einen Tipp bekommen, wie er damit umgehen soll, aber trotzdem zeigt uns diese Stelle, dass es durchaus auch Krankheit gab. Also wir als Christen sind auch nicht davor geschützt, irgendwie mal krank zu werden. Also, wir sollten uns irgendwie damit rechnen, dass es das Böse in der Welt gibt. Der zweite Punkt, ertrage das Böse. Wenn wir nicht überrascht sein sollten von dem Bösen in der Welt, was sollen wir dann irgendwie machen? In 1. Korinther 13, da heißt es, dass wir in der Liebe bleiben sollen. Und gleichzeitig heißt es dort auch, dass die Liebe alles erträgt. Also glaube ich, dass wir als Christen auch dazu aufgerufen sind, das Böse zu ertragen. Und wichtig ist, damit meine ich nicht, dass wir das Böse und die Sünde einfach irgendwie hinnehmen. Dazu kommen wir gleich noch. Aber wir sollten es insofern übertragen, wenn wir daran nichts ändern können. Eben weil wir wissen, dass Jesus das Böse eigentlich schon besiegt hat, also diesen finalen Sieg schon errungen hat, auch wenn wir die Konsequenzen jetzt noch sehen. Es wird der Tag kommen, an dem das alles endgültig weggenommen wird. Und Jesus oder Gott geht sogar noch einen Punkt weiter, als nur zu sagen, hey, ertrag das irgendwie, sondern er fordert uns sogar dazu auf, in Situationen, wo es uns schlecht geht, auch in aller Not dankbar zu sein. Also kein total niedergeschlagenes Ertragen irgendwie, sondern eins mit einem dankbaren Herzen für das, was Gott auch in und vielleicht sogar durch Leid wirken kann. Ich weiß, das ist sehr einfach gesagt und es ist sehr viel schwerer, wenn man drinsteckt, aber das ist, wozu die Bibel uns auffordert. Und ich glaube, die Bibel fordert uns zu nichts auf, was wir nicht auch erreichen könnten mit Gottes Hilfe, mit dem Kreuz eben im Blick. Dieses Ertragen vom Bösen, ich glaube, das bezieht sich auch viel auf den Umgang mit Menschen. Wir alle haben gesündigt und realistisch gesprochen werden wir auch in Zukunft alle wieder mal irgendwie etwas falsch machen. Wie zum Beispiel dein Kollege, der immer nur übertreibt oder dieser Typ in der Gemeinde, der faul ist und nie richtig mit anpackt oder dein Partner, der sich ständig nicht an Sachen hält, die er irgendwie vereinbart hat. Ja, du weißt besser, was für böse Menschen du in deinem Umfeld hast. Und auch hier bist du dazu aufgefordert, erstmal in Liebe den Menschen zu begegnen und auch da das Böse zu ertragen. Genauso wie Jesus am Kreuz auch dein Böses geh und ertragen hat. Manchmal ist es nicht leicht, das Böse und alles, was irgendwie dazugehört, zu ertragen. Aber da hilft es uns eben, dieses Kreuz im Blick zu behalten, zu wissen, dass Jesus alles im Kreuz schon besiegt hat. Also, dass wir, wenn wir an ihn glauben, in Ewigkeit ein Leben mit ihm haben können, in dem alle diese schlechten Dinge nicht mehr da sind. Davon lesen wir zum Beispiel in Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Was auch immer für dich gerade das Problem ist, durch seinen Tod am Kreuz will Jesus dir eine Perspektive geben, die so unverständlich viel größer ist als das, was du gerade durchmachst. Und genau deswegen brauchen wir als Christen selbst vor dem Tod keine Angst haben. Aber wir sollten uns im Hier und Jetzt nicht mit dem Bösen zufrieden geben. Wir sollten nicht komplett passiv werden und uns nur auf die Ewigkeit vertrösten. Dieses Vertrösten auf die Ewigkeit, das ist für uns kein Punkt, wo wir stehen bleiben. Das hat weder Paulus noch weder Jesus noch Paulus irgendwie gelebt oder dazu geraten. Ganz im Gegenteil. Jesus hat uns im Vaterunser gleich mehrere Sachen gegeben, für die wir beten sollen, um die wir ihn bitten sollen. Und eine Sache davon ist, uns von dem Bösen zu erretten. Er hat uns gesagt, dass wir ihn bitten sollen um diese Errettung von dem, was schlecht ist in der Welt. Und dadurch, dass er uns auch dazu auffordert, für unser täglich Brot zu beten, wird auch nochmal deutlich, dass er uns auch im Hier und Jetzt schon helfen und unterstützen will. Auch in unserem Not und in unserem Leid. Also wir sind dazu aufgefordert, für unsere Errettung von dem Bösen zu beten. Keine Kapitulation von dem Bösen, sondern ein Wenden an Gott mit allem, was uns beschäftigt und bedrückt. Wir müssen das nicht selber versuchen, irgendwie hier schon zu beseitigen, sondern wir können uns an Gott wenden. Er hat ein offenes Ohr für dich und ist auch nicht zu schwach, dir zu helfen. Der vierte Punkt, sei befeindet mit dem Bösen. In der Prophetie in 1. Mose 3, die wir uns vorhin angeschaut haben, da war die Rede von einer Feindschaft. Was ist das für eine Feindschaft, von der hier die Rede ist? Zunächst mal eine Feindschaft zwischen Gott auf der einen Seite und dem Teufel auf der anderen Seite. Aber dann auch eine Feindschaft zwischen denen, die bei Gott sind und denen, die auf der anderen Seite sind. Also auch eine Feindschaft zwischen dir und dem Bösen, zwischen dir und der Sünde, wenn du denn auf Gottes Seite stehst. Also frag dich, auf welcher Seite stehst du eigentlich genau? Und was bedeutet es für dich, wenn du auf Gottes Seite stehst? Nämlich, dass du auch mit der Sünde befeindet bist. Du kannst dich als Christ nicht mit der Sünde arrangieren und ihr irgendwie neutral gegenüberstehen. Als Christ sollten wir alles daran setzen, die Sünde aus unserem Leben zu entfernen. Die Sünde macht uns kaputt und trennt uns von Gott und hindert uns daran, in dem zu leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Also müssen wir vor der Sünde fliehen. Also das, was uns dazu verleitet, Dinge zu tun, die gegen Gottes Willen sind, die sollten wir aus unserem Leben entfernen. Ja, und wenn wir versucht sind zu sündigen, weil diese Versuchung ist real, dann sollten wir uns an Gott wenden und an unsere Mitchristen wenden und sie bitten, uns zu helfen. Wir lesen in Jakobus 4, Vers 7, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Wir können in dieser Feindschaft nur auf einer Seite stehen, entweder auf Gottes Seite oder eben nicht. Und wenn wir uns zu Gott stellen, also uns Gott unterordnen, wie es hier in Jakobus heißt, dann können wir auch darauf vertrauen, dass er uns unterstützt, dem Teufel zu widerstehen, also Nein zur Sünde zu sagen. Und das ist ein bisschen, was es bedeutet, dass die Sünde und der Tod und der Teufel keine Macht über uns haben, wenn wir auf Gottes Seite stehen. Diese Feindschaft zwischen uns und dem Bösen bedeutet aber noch mehr. Nämlich sollten wir alles daran setzen, Ungerechtigkeit und Not und Leid in unserem Umfeld zu verringern. Also welche Menschen kennst du in deinem Umfeld, vielleicht in der Gemeinde oder auf der Arbeit, die gerade Not leiden oder die ungerecht behandelt werden, also die dieses Böse in ihrem Leben gerade erleben? Siehst du dich da auch als Feind des Bösen und versuchst irgendwas dagegen zu machen oder verhältst du dich da eher neutral? Jesus hat das Böse besiegt und dafür mit seinem eigenen Leben bezahlt. Das war ziemlich teuer. Also reflektier dein eigenes Leben, ob du wirklich genauso wie Jesus mit dem Bösen befeindet bist oder ob du dich irgendwie arrangiert hast, ob du dem neutral gegenüberstellst. Fünfter Punkt. verzweifle nicht an Gott. Das ist ein weiterer, ich glaube, wichtiger Punkt in unserem Umgang mit dem Bösen in dieser already not yet Welt. Dass wir eben nicht daran verzweifeln müssen. Ich weiß, es kann extrem herausfordernd sein, weil das Böse in allen seinen Facetten schnell Fragen aufwirft, die uns irgendwie an Gott zweifeln lassen. Aber auch wenn wir das nicht alles verstehen, so können wir uns doch fest auf diese Prophetie stellen, dass Jesus der Schlange und allem, was sie mit sich bringt, schon den Kopf zertreten hat. Wir können fest darauf vertrauen, dass Gott von Anfang an einen Plan hatte und Jesus eben nicht erst Plan B ist. Auch das Böse liegt nicht außerhalb von dem, was Gott in letzter Konsequenz doch untergeordnet ist. Ich finde es so genial an diesen alten Prophetien. Sie zeigen uns so viel über Gott, über seine Absichten, über seine Treue, über das, was er schon von Anfang an vorhatte. Auch wenn wir es nicht alles komplett verstehen, was wir daraus lesen, ist, dass Gott treu ist und dass er diesen Plan hat und dass dieser Plan unserer Errettung dient. Wir lesen in Epheser 1, Vers 11, oder hätten es gelesen, dass Gott der ist, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Also Gott überlässt nichts dem Zufall. Auch wenn wir heute das noch nicht so wirklich verstehen können. Genauso sollten wir nicht auf die Idee kommen, dass Gott etwa schlechte Absichten hat oder es nicht so gut mit uns meint. Wir lesen in Psalm 154 ab Vers, oder in Vers 17, der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Also dieser gute und gnädige und allmächtige Gott, der ist auf unserer Seite. Er kämpft für uns an unserer Seite und er hat schon gesiegt, obwohl ihn das echt was gekostet hat. Und genau das ist es, was diese Prophetie in 1. Mose vorhersagt und dann auch tatsächlich eingetreten ist. Also fassen wir nochmal zusammen. Wenn dein Leben ein Film wäre, dann wüsstest du schon, wie er ausgeht. Der Kopf der Schlange, also des Teufels, der Sünde und allem, was es mit sich zieht, ist bereits zertreten. Die Konsequenzen davon, die können wir schon teilweise sehen, aber noch nicht komplett. Und egal, was du heute durchmachen musst, was dich beschäftigt, wo du vielleicht leidest, eins können wir sagen, wir wissen, wie alles ausgeht, nämlich dass Gott gewinnt. Durch Jesus Tod am Kreuz können wir in dieser Gewissheit leben. Durch seinen Tod können wir es wirklich leben. Ja, so hat Gott das Böse besiegt. Das, was er von langer Hand geplant hat, ist dieser rote Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht, von 1. Mose bis zur Offenbarung. Es geht immer um Jesus. Und nur mit diesem Wissen, wie alles ausgeht, eben dass Gott gewinnt, können wir im Hier und im Heute mit den noch übrigen Konsequenzen des Bösen, die wir doch noch sehen, umgehen. Wir müssen nicht mehr vom Bösen überrascht sein. Wir können das Böse ertragen und um Gottes Hilfe und Rettung bitten. Und wenn wir auf Gottes Seite sind, dann sind wir mit dem Bösen befeindet und wissen gleichzeitig, dass Jesus schon gesiegt hat, dass wir auf der Seite der Gewinner stehen in dieser Feindschaft. Wir müssen an Gott nicht zweifeln, denn er hat gezeigt, dass er seinen am Anfang gefassten Plan und uns mitgeteilten Plan umsetzen kann, um dir eben wahres Leben zu geben zu seiner Ehre. Also tauscht euch diese Woche in den Hausgruppen darüber aus, was es für euch im Hinblick auf das Böse in der Welt und in eurem Leben bedeutet, dass Jesus für euch gestorben ist, dass diese Prophetie erfüllt ist. Fragt euch, ob ihr diese Punkte, diese 5 Punkte beachtet. Und nimm dir jetzt in den nächsten Minuten, während die Band ein bisschen spielt, Zeit, um darüber nachzudenken, mit welchen von diesen 5 Punkten du vielleicht am meisten Probleme hast, wo du am meisten mit haderst. Und sprech mit Gott darüber. Also nutz diese Zeit, um mit Gott über deinen Umgang mit dem Bösen in den Dialog zu gehen und bitte ihn, dass er dir entsprechend hilft. Ich würde noch gerne beten. Gott, ich danke dir, dass du nichts dem Zufall überlässt, dass du einen ewigen Plan hast, einen Plan, der feststeht, einen Plan, an dem nichts etwas rütteln kannst. Ich danke dir, dass dieser Plan, uns durch Jesus Christus zu retten und dich so zu verherrlichen, dass das dieser rote Faden ist in der Bibel, an dem wir alles messen können, durch den wir alles verstehen können. Und so bitte ich dich für unser Leben, dass da, wo wir das Böse Böse in unserem Leben sehen oder um uns herum sehen, dass wir das im Blick auf das Kreuz betrachten können, dass wir von dir und durch deinen Tod und deine Auferstehung die Kraft bekommen, damit umzugehen, der Sünde in unserem Leben Nein zu sagen und alles daran zu setzen, auch im Hier und Jetzt mit der Sünde befeindet zu sein. Denn wir wissen, dass du schon längst gesiegt hast. Und wir freuen uns auf den Tag, wo wir das komplett sehen können und bitten dich, dass du uns auch im Hier und Jetzt schon beistehst und wir immer mehr von diesem Sieg auch in unserem Leben sehen können. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir nicht daran verzweifeln müssen, auch wenn es manchmal echt schwer sein kann. Wollen wir doch darauf vertrauen, dass du gut bist, dass du es gut mit uns meinst, dass du treu bist.